Ein Mythos aus alten indischen Texten besagt, die Welt sei eine Scheibe, die auf dem Rücken von 4 oder 8 mächtigen Elefanten getragen wird. Die europäischen Seefahrervölker dagegen erkannten bald, dass die Erde eine Kugel sein muss. Heutzutage gibt es wieder Menschen, die tatsächlich glauben, die Welt sei eine Scheibe. Und ich sage, na, ganz Unrecht haben die gar nicht. Wie komme ich denn auf sowas? Darum geht's in dieser Folge. Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 58. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Ziller und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie am Kepler.
Heute werden wir euch beweisen, dass die Welt flach ist.
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Und in den heutigen Space News geht es um eine Mission mit großer Grazer Beteiligung, die von uns aus gesehen, wir nehmen jetzt am 26. Mai auf, 2026, erst vorige Woche gestartet ist. Am Dienstag, dem 19. Mai 2026, ist vom Weltraumbahnhof Kourou der ESA in Französisch-Guyana, also in Südamerika, die SMILE-Mission gestartet mit einer Vega-C-Rakete. Das ist so eine Rakete für mittlere Lasten, schaut eigentlich ziemlich cool aus. Müsste ich mal anschauen, Vega-C, ich verlinke es in den Shownotes. Und die Nutzlast dieser Rakete war eine Sondenmission in Kooperation der europäischen mit der chinesischen Weltraumagentur namens SMILE. SMILE steht für Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer. Also es geht darum, wie interagiert, also welche Wechselwirkungen hat der Sonnenwind, der Solar Wind, mit unserer Magnetosphäre, die wieder mit unserer Ionosphäre. Ja, und was bedeutet das für uns? Also diese Sonde versucht, das zu erforschen. Jetzt müssen wir mal schauen, was das alles ist. Was ist denn der Sonnenwind?
Ein Sonnenwind, das kommt von der Sonne natürlich. Und das sind geladene Teilchen, die auf die Erde zusteuern, jedoch das Magnetfeld der Erde abwehrt.
Ja, was ist jetzt diese Magnetosphäre?
Also kurz, es ist das Magnetfeld der Erde.
Und was ist die Ionosphäre? Na, die hat schon auch was mit dem Magnetfeld der Erde zu tun. Es ist eine Schicht rund um die Erde, wo es elektrisch geladene Teilchen gibt. Die sind vorher schon da. Rund um die Erde herum gibt es so eine Schicht, wo wir geladene Teilchen rund um die Erde herum haben. Es ist also ionisiert, das heißt elektrisch geladen, und es ist die Ionosphäre. Wenn jetzt so ein Sonnensturm die Erde trifft, dann sind alle drei Teile, also der Sonnenwind mit der Magnetosphäre und die Magnetosphäre dann mit der Ionosphäre und dann am Schluss die Ionosphäre mit unserer normalen Lufthülle an dem Ganzen beteiligt. Die wechselwirken irgendwie so, dass dann einige Effekte auf der Erde und rund um die Erde passieren können.
In der Nähe der Pole entstehen die Polarlichter.
Neben den schönen Polarlichtern gibt es als Nebeneffekt natürlich auch, dass Satelliten unkontrollierbar werden, weil die Kommunikation zwischen den Stationen auf der Erde und Satelliten gestört wird.
Auf der Erde können die Stromnetze überlastet werden.
Ja, und das ist ein Effekt, den kennt vielleicht so manch jemand schon aus dem Physikunterricht, das heißt Induktion. Wenn wir geladene Teilchen haben, die jetzt heruntergeschleudert werden in die Atmosphäre, und genau das passiert bei Polarlichtern, dann haben wir starke Magnetfelder. Diese starken Magnetfelder können wieder elektrischen Strom auf allem auf der Erde erzeugen, was Strom leiten kann. Und je länger das ist, desto mehr Strom kann da erzeugt werden. Und wenn ich da Kabeln habe, die vielleicht hunderte Kilometer lang sind, dann kann das einen ganz schönen Stromschlag geben und da können sogar Generatoren durchbrennen. Und solche Dinge sind auch schon tatsächlich passiert. Wie das aber jetzt ganz genau funktioniert, das wissen wir bis heute nicht. Also man weiß so ungefähr, was passiert. Im Grunde funktioniert das auch so. Es kommen diese geladenen Teilchen von der Sonne. Die können jetzt aber nicht durch unser Schutzschild durch diese Magnetosphäre der Erde. Und Die haben aber selber ein Magnetfeld mit. Also geladene Teilchen, die sich durch den Weltraum bewegen, die haben selber ein Magnetfeld. Man kann auch sagen, die nehmen Magnetfeld der Sonne mit. Und das trifft jetzt auf das Magnetfeld der Erde und drückt das so zusammen. Das Magnetfeld, nämlich diese Magnetosphäre der Erde, ist Richtung Sonne so richtig zusammengestaucht und weg von der Sonne ist es komplett in die Länge gezogen. Durch diese normale Wirkung des ständigen Sonnenwinds. Wenn jetzt so ein starker Sonnensturm daherkommt, so ein großer Batzen an geladenen Teilchen, wo jetzt nicht nur so leichte Kerne dabei sind wie Wasserstoff- und Heliumkerne, also Protonen und Elektronen und vielleicht ein paar Heliumkerne, sondern manche kommen da auch schwerere Teile daher, dann wird dieses Schutzschild ganz schön beansprucht und verformt sich stärker als gewöhnlich. Und das führt dazu, dass über diese Magnetosphäre, die da zusammengestaucht wird, diese geladenen Teilchen der Ionosphäre darunter durcheinander kommen. Und wenn dieses Magnetfeld sich dann wieder entspannt, dann werden die Teilchen der Ionosphäre heruntergeschossen in die Atmosphäre, in unsere Lufthülle. Und da machen sie dann Schwierigkeiten. Die meisten Teilchen vom Sonnenwind kommen überhaupt nie in unsere Atmosphäre rein, aber sie verursachen das Ganze. Ein paar Teile gibt schon vom Sonnenwind, die durchkommen, besonders auch die schwereren Teilchen, die lassen sich nicht so gut ablenken. Wenn da so Eisenkerne daherkommen oder Kohlenstoffkerne und so, die sind viel, viel schwerer als so ein Proton. Helium 4-mal so schwer, Kohlenstoff ist dann schon 12-mal so schwer. Das lässt sich schwerer ablenken, weil es mehr Massenträgheit hat, ne? Weil es schon mit so einem starken Wumms, mit so einem starken Impuls daherkommt. Und was dann genau alles passiert, wissen wir noch nicht. Und man hat sich eine Mission überlegt, wie man möglichst viel darüber herausfinden können. Und das ist eben SMILE. Was cool ist, da haben wir sehr viel Technik eben aus Graz mit dabei und deswegen gab es auch dieses Launch-Event, dieses Start-Event am 19. Mai im Institut für Weltraumforschung, wo auch einige Schülerinnen und Schüler von uns mit dabei waren. Wir werden, so hat das eine leitende Forscherin im Projekt gesagt, Rumi Nakamura vom Institut für Weltraumforschung in Graz, wir werden zum ersten Mal den unsichtbaren Schutzschild der Erde direkt in Aktion sehen. Um das jetzt alles zu sehen, messen zu können, was wir darüber wissen wollen, damit wir also genauer wissen, was da passiert, hat man 4 Messgeräte auf die Sonde draufgepackt. Eines davon, da ist Graz ganz direkt mit beteiligt, das ist der Soft X-Ray Imager. Also Soft X-Rays, weiche Röntgenstrahlung, sagt man im Deutschen. Also es ist schon Röntgenstrahlung, das geht schon überall durch, das braucht schon einen hochenergetischen Prozess, dass sowas überhaupt entsteht, aber es ist noch nicht ganz brutale Röntgenstrahlung, noch nicht so extrem gefährlich und kurzwellig und man macht davon mit Fotos. Wir haben in der letzten Folge ja über Röntgenteleskope schon geredet. Man braucht also diese Röntgenaufnahmen tatsächlich auch, um diesen Sonnenwind zu verstehen. Dann gibt es einen Ultraviolet Aurora Imager, UVI. Mit dem kann man ganz, ganz besonders gut die entstehenden und die laufenden Polarlichter beobachten. Und dann gibt es noch Instrumente, die die Teilchen selber messen. Also die fangen die Teilchen auf und messen, wie schnell sind die unterwegs, welche Art von Teilchen kommen daher und so weiter. So, das sind die Messgeräte, die wir auf dieser Sonde haben. Ah ja, und natürlich ein Instrument, das die Magnetfelder messen kann, die mit dem Sonnenwind daherkommen, was ganz, ganz besonders wichtig ist. Denn wie die orientiert sind, wie die magnetisiert sind, spielt eine Riesenrolle, ob ein Sonnensturm wenig oder viel Auswirkungen hat. Ganz konkret, wir wollen 3 Fragen klären. Nämlich, was passiert, wenn der Sonnenwind auf dem magnetischen Schutzschild der Erde trifft? Wie können wir die gefährlichsten magnetischen Stürme früher vorhersagen? Jetzt haben wir nur eine Vorhersagezeit von wenigen Stunden. Und was verursacht denn die magnetischen Störungen auf der Nachtseite der Erde? Denn die Polarlichter sind vor allem auf der Nachtseite. Also nicht da, wo die Sonne ist. Wir werden praktisch von hinten beschossen, weil es ja nicht die Teilchen vom Sonnenwind selbst sind oft, sondern vor allem jetzt unsere eigenen geladenen Teilchen in der Ionosphäre, die jetzt heruntergeschossen werden in die Atmosphäre. Und das passiert vor allem auf der Nachtseite, auf der sonnenabgewandten Seite. Also wie genau funktioniert das? Und so richtig perfekt weiß man das noch nicht. So, was haben wir für Instrumente, die oben sind? Warum? Warum Röntgenstrahlung? Man kann nämlich damit die schweren Teilchen ausfindig machen, die jetzt direkt, also auf der Tagseite in der Nähe der Pole, wie du gesagt hast, in die Erdatmosphäre reinkrachen, weil die sind eben so schwer, lassen sich so schlecht ablenken, dass die wirklich zwar nicht gerade durch können, aber die werden von den Magnetfeldern ein bisschen abgelenkt und so in der Nähe der Pole rauschen die in die Atmosphäre rein. Die sind jetzt richtige Kanonenkugeln im Vergleich zu dem, was wir in der Luft haben, schlagen so richtig ein in die Atome der Luft und reißen die innersten Elektronen raus. Luft besteht ja wie alles auch aus Molekülen, aus Atomen. Und in den Atomen haben wir einen Kern und eine Elektronenhülle. Und wenn man so ein Elektron rausschmeißt und das fällt, dann wird dann wieder eingefangen, dann entsteht Licht. So entstehen ja auch die normalen Polarlichter. Aber diese schweren Teilchen, die schießen jetzt die innersten Elektronen raus, die am dichtesten beim Kern sind. Das geht sonst wahnsinnig schwer. Und wenn die innersten Elektronen, wenn die dann wieder reinfallen, dann kriegen wir weiche Röntgenstrahlung raus. Das ist schon also so kurz, dass es Röntgenstrahlung ist. Und das kann man mit diesem Soft X-Ray Imager messen. Man sieht also, wo kommen die wirklich schweren Teilchen rein und krachen in die Erde. Ja, dieser Ultraviolett Aurora Imager, Aurora, das sind ja genau die Polarlichter, die können über einen ganz langen Zeitraum jetzt... Danke, Glocke. Wenn ich mich richtig erinnere, können die 19 Stunden lang beobachten, was jetzt in der Atmosphäre passiert, wie sich die Polarlichter verändern, welche Dynamik die haben. Und das vor allem im ultravioletten Licht, da kann man es besser beobachten als im normalen sichtbaren Licht. Und wir hatten bis jetzt keine Möglichkeit, Polarlichter so lange Zeit umfassend so zu beobachten. Da kriegen wir so völlig neue Daten, welche Dynamik sich da in der Atmosphäre abspielt mit diesen elektrischen Tornados, die da von der Ionosphäre heruntergehen. Also das ist ein extrem chaotischer Vorgang. Und eben die Sache mit den Magnetfeldern. Das ist nämlich so, wenn die Magnetfelder die gleichen Nord- und Südpole haben wie das Magnetfeld der Erde, dann passiert nicht so viel. Dann wird es eben eigentlich fast ein bisschen verstärkt, das Magnetfeld der Erde. Das heißt, unser Schild wird dadurch nicht gestört, sondern vielleicht ein bisschen zum Wackeln gebracht, aber deswegen wird es nicht besonders durchlässig. Aber diese Teilchen können von der Magnetisierung auch genau umgekehrt sein, dass also der Nord- und Südpol genau verkehrt herum ist wie unser Erdmagnetfeld. Und wenn das der Fall ist, dann wirkt so ein Sonnensturm viel, viel ärger und die Teilchen können viel tiefer reinkommen, der Erde viel näher kommen und dann werden die Auswirkungen viel ärger. Und das sind dann die Events, die dann auch gefährlich sind, zum Beispiel für die Astronauten auf der ISS oben oder eben für die ganzen Satelliten, die wir im Orbit haben. Natürlich für künftige Mondmissionen, wenn die nächste Artemis fliegt, die sind da massiv in Gefahr, wenn da so ein starker Sonnensturm kommt und sie stärker trifft. Und ja, bis hin zu bei uns auf der Erde, dass man aufpassen muss, dass man, wenn ein sehr, sehr starker Sturm uns treffen würde, dass man tunlichst alles an Generatoren ausschaltet, damit die nicht durchbrennen. Also deswegen ist es wichtig für uns, für unsere technische Welt zu verstehen, was da passiert zwischen Sonne, Magnetfeld der Erde, Ionosphäre der Erde und der Erdatmosphäre. Und deswegen ist SMILE eine so coole Mission.
Wann war denn der letzte so starke Sonnensturm?
Also der allerletzte, das kann ich dir gar nicht sagen, weil es gab jetzt einmal vor 20 Jahren, glaube ich, ein Event, wo einiges passiert ist, aber berühmt geworden ist das sogenannte Carrington-Event in Kanada, das vor ungefähr 150 Jahren stattgefunden hat. Der Sonnensturm war dermaßen stark, dass damals hatte man noch nicht viel Elektrizität, man hatte Telegrafenleitungen, wo man eben Nachrichten über Telegrafen übermittelt hat. Also es gab schon lange Kabel und damals sind ihnen die Telegrafenleitungen durchgebrannt. Und die Telegrafen haben zuerst ohne Strom funktioniert. Also man hat telegrafieren können, ohne dass das an die Batterien angeschlossen war, was sie sehr eigenartig gefunden haben. Und dann haben sie begonnen, dass die Geräte heiß geworden und kaputt geworden sind und zum Teil sogar detoniert sind. Also da war einiges los. In ganz Kanada ist das Stromnetz ausgefallen. Und was in Kanada gerettet hat, war, dass es eben das 19. Jahrhundert war und noch nicht viel gegeben hat. Aber vielleicht könnt ihr euch einmal auf die Suche machen. Wir freuen uns auf Zuschriften. Schreibt uns doch, wenn ihr wisst, dass ihr mal ein Sonnensturm auf der Erde schon wilde Stromausfälle gemacht hat, da gibt es doch einige Events. Wir berichten dann gern drüber in unserem Podcast. Soweit zu unseren Space News. Wir müssen jetzt aber in unser Hauptthema kommen und ihr habt euch vielleicht gewundert, was diese Folge für ein Thema hat. Die Welt ist eine Scheibe. Aber keine Angst, wir sind jetzt hier keine Flacherdler geworden. Wobei, denken wir es einmal durch. Stellt euch vor, wir würden jetzt einmal mit allem unserem physikalischen Wissen annehmen, unsere Erde wäre jetzt eine Scheibe. Was müsste physikalisch dann eigentlich passieren? Praktisch im gleichen Moment.
Ja, die flache Erde, die würde nicht flach bleiben, sondern einfach wieder zu der Kugel werden. Also es geht nicht mal.
Die würde natürlich augenblicklich einfach durch die normale Schwerkraft, durch ihr eigenes Gewicht in sich zusammenstürzen und dann einen glutflüssigen Ball in Erdgröße bilden. Da würde auch nichts verschwinden von der Erde. Also es ist einfach durch das, wie Schwerkraft funktioniert, völlig unmöglich, dass was, das so schwer und so groß ist wie die Erde, eine Scheibe sein kann. Außer wir würden extrem, extrem schnell rotieren vielleicht, aber dann würde es auch die Erde irgendwann zerreißen mit der Fliehkraft. Also das mit der flachen Erde funktioniert nicht. Gibt es was anderes, was flach ist und wo wir drinnen sind, dass ich behaupten kann, die Welt ist eigentlich flach?
Eine Galaxie.
Wir leben in der Milchstraße und die ist tatsächlich ziemlich flach. Weißt du, wie dünn, wie flach diese Scheibe der Milchstraße eigentlich ist?
Ein paar Lichtjahre?
3 bis 5.000 Lichtjahre. Die Galaxie ist nur 3 bis 5.000 Lichtjahre dick und 100.000 Lichtjahre breit. Also ist die Galaxie recht flach.
Ja, und da kann man dann durchaus sagen, wir leben eigentlich in einer flachen Welt. Und um unsere Galaxie wird es auch genauer gehen in dieser Folge. Wir schauen uns ein bisschen an, was eigentlich so eine Galaxie ist, was sie so treibt, wovon sie sich ernährt, wie sie funktioniert und vielleicht auch, wie sie endet.
Also die Ernährung lässt sich leicht beantworten. Eine Galaxie ist, also unsere Galaxie in dem Fall, ist andere, kleinere Zwerggalaxien, aber auch Galaxien, welche tatsächlich so ein Viertel so groß sind wie unsere Galaxie. Also die ernährt sich von anderen Galaxien, damit sie dann das Gas von dort nimmt, neue Sterne bildet, damit unsere Galaxie halt noch länger leben kann.
Wir leben in einer Kannibalin. Das ist die schreckliche Wahrheit. Eine Kannibalin, die alles um sich herum auffrisst. Okay, na, fangen wir ein bisschen früher an, woraus denn unsere Kannibalin besteht und auch die Galaxien, von denen sie sich ernährt, die sie auffrisst. Schauen wir mal, was in einer solchen Galaxie alles drinnen ist.
Gas, Staub, Sterne, paar Nebel halt, aber die haben auch Gas und Staub. Vielleicht ein schwarzes Loch.
Ach, sicher ein schwarzes Loch, oder? Das haben wir schon fotografiert.
Naja, unsere Galaxie schon, aber die, die unsere Galaxie ist, müssen nicht zwingend ein schwarzes Loch haben.
Das ist jetzt ein guter Punkt. Das kann man jetzt nachträglich nicht mehr beweisen, aber so viel wir wissen, haben eigentlich alle Galaxien, außer die ultradiffusen Galaxien, alle so normalen Galaxien, die hatten ein schwarzes Loch in ihrer Mitte. Und wir haben ja letzte Folge über das Foto vom schwarzen Loch von M87 gesprochen. Wer sich es noch einmal anhören will, einfach bei der letzten Folge so gegen Ende der Podcast-Folge springen. Und ich habe ein Bild, das Bild eines schwarzen Loches ja auch verlinkt, das vom Event Horizon Teleskop fotografiert wurde. Das war das Bild von M87, aber ein paar Jahre später hat dieser Verbund an Radioteleskopen mir auch unser schwarzes Loch Sagittarius A-Stern in der Mitte der Milchstraße fotografiert.
Wobei man auch dazu sagen muss, dass das schwarze Loch selber nicht fotografiert werden konnte, weil es halt schwarz ist. Aber man erkennt, da ist was Schwarzes in der Mitte und deswegen sagt man, man hat ein Foto davon gemacht. Es ist nur die Akkretionsscheibe, welche fotografiert wurde. Das schwarze Loch selber kann man nicht sehen.
Gut, also eine Galaxie hat jetzt alle möglichen Teile in sich. Die sind aber nicht einfach irgendwie über die Scheibe verteilt, sondern unsere Milchstraße ist eine sogenannte Balkenspiralgalaxie.
Spiralgalaxie ist halt, sie hat Spiralarme und Balken heißt, weil so das Zentrum eher so ein bisschen langgezogen ist und davon gehen halt dann die Spiralarme aus.
Jede Galaxie hat in der Mitte zuerst einmal so einen dickeren Knödel, den nennt man den Bulge. Und das war gar nicht so einfach herauszufinden, dass unsere eigene Galaxie einen Bulge hat, der eben so länglich ist, eben so einen Balken, wo es dann Spiralarme ansetzen, weil da ist ja lauter Staub dazwischen. Durch den Staub kann man nur sehr schlecht durchschauen. Das hat also einiges an Techniken gebraucht. Erst solche Missionen wie die Gaia-Mission haben uns da wirklich Gewissheit darüber gegeben, wie unsere Galaxie eigentlich ausschaut, indem man eben ja fast 2 Milliarden Sterne vermessen hat, wo die eigentlich sind, dass man dann endlich gesehen hat, ja, da ergibt sich so eine Balken-Spiralgalaxie-Form in Wirklichkeit. Also in der Mitte haben wir immer viel, viel mehr Sterne, die stehen da ganz dicht, da Bulge geschrieben, B-U-L-G-E, da Bulge. Und außen haben wir dann Spiralarme. Das Überraschende ist jetzt, es ist nicht so, dass nur in den Spiralarmen Sterne sind. Es sind auch zwischen den Spiralarmen viele Sterne. Nämlich, es ist einfach nicht so, dass alle Sterne entlang der Spiralarme angeordnet wären, sondern das Ganze funktioniert ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Reden wir vielleicht zuerst darüber, wie sich so eine Galaxie dreht. Galaxien drehen sich. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so eine Spirale, wie so ein Schneckenhaus von mir aus, dann ist es nicht so, dass sich das einfach so im Stück dreht, sondern das funktioniert ganz anders.
Es ist so, dass halt die Sterne sich, oder halt eigentlich alles aus der Milchstraße, sich um das Zentrum dreht, aber die Arme verschieben sich nicht. Das bedeutet, die Arme sind immer da, wo sie sonst immer sind.
Also die Helligkeit in den Spiralenarmen ist wegen den großen jungen Sternen. Die großen jungen Sterne, die altern nicht sehr lange, halt sie werden nicht gerade alt und sie werden zur Supernova. Und deshalb sind die Spiralarme so hell.
Weil sie eben in dieser Zeit, die ihnen in ihrer Lebenszeit zur Verfügung steht, eben gar nicht schaffen, diese Spiralarme zu verlassen. Die ganzen Sterne, so wie unsere Sonne zum Beispiel, die 10 Milliarden Jahre lebt, und es gibt ja noch viele, die nasseärmer und kleiner sind, und die noch viel länger leben, hunderte Milliarden Jahre, tausende Milliarden Jahre, die sind viel lichtschwächer und die fallen in einer Galaxie gar nicht so besonders auf. Und deswegen sehen wir vor allem eben diese Spiralarme hell, obwohl da jetzt nicht alle Sterne in den Spiralarmen drinnen bleiben. Aber eben da sind die ganz hellen und darum ist immer da, wo die Spiralarme sind, eben dieser helle Blob einer Spiralgalaxie.
Gibt es eigentlich in der Milchstraße auch Sterne, die die Geburt von der Milchstraße überlebt haben und die den Tod auch noch erleben?
Das ist eine gute Frage. Der Mahadi hat eine Antwort dazu vielleicht.
Naja, möglicherweise. Und zwar, es könnte tatsächlich sein, weil rote Zwerge sind halt schon ziemlich langlebig, wenn sie jetzt weil sie können so hunderte Milliarden Jahre alt werden. Und sie werden also wahrscheinlich auch noch erleben, wie es dazu kommt, dass die Andromeda-Galaxie mit der Milchstraße verschmilzt. Und dann haben wir halt diese Mikrometa oder wie es auch immer genannt wird danach. Und diese Galaxie verliert dann allerdings irgendwann ihr Gas und alles. Und stirbt quasi und die roten Zwerge sind dann am Ende diejenigen, die diesen Tod miterleben.
Und damit hast du auch schon das Ende unserer flachen Welt gespoilert, zu dem ich eigentlich erst zum Schluss kommen wollte. Genau. Wir haben auch in unserer Galaxie Sterne, die vermutlich zu den ältesten Sternen im Universum gehören, die eben über 13 Milliarden Jahre alt sind. Denn Sterne und eine Milchstraße, das ist ja nichts, keine zwei verschiedenen Dinge, sondern die Sterne sind ja Teil einer Milchstraße. Auch wenn, wie wir in unserer Folge zum KTT kurz besprochen haben, weil wir diesen tollen Vortrag von der Ramona Augustin hatten, auch wenn jetzt die Sterne nur wenige Prozent von der gesamten normalen Masse einer Milchstraße ausmachen. Nochmal zur Erinnerung, alle Sterne 7% von der normalen Masse einer solchen Milchstraße aus, einer Galaxie, das allermeiste andere steckt einfach im Gas und Staub, vor allem im Gas. Zu einem großen Teil im Gas, das in diesen Spiralarmen drinnen ist. Und aber noch mehr das Gas, das so rund um die Galaxie fein verteilt ist. Also wir haben so ein zirkumgalaktisches Medium. Da haben wir also Gase, die werden weit aus der Galaxie rausgeschleudert, fallen in ganz langen Zeiträumen wieder zurück in die Galaxie, stoßen dann mit den anderen Gasen wieder zusammen und dort, wo die zusammenstoßen, gibt es wieder Sternentstehung. Und das ist mehr als doppelt so viel an Masse, als wir eigentlich in der Galaxie selber herinnen haben mit Sternen und Gas. Und ich habe noch gar nicht geredet vom allergrößten Teil in den Galaxien an Masse, nämlich die dunkle Materie. Aber das ist ein viel zu großes Thema, als dass wir jetzt über die dunkle Materie reden werden. Das machen wir in unserer nächsten Podcast-Folge. Warum brauchen wir die dunkle Materie? Vielleicht dann doch ein paar Worte, wie man drauf kommt. Man hat sich angeschaut, wie bewegen sich denn die Sterne in einer Galaxie? Wie schnell drehen sich die? Und man ist draufgekommen, mit der Materie, die man sieht, müsste nicht die Galaxien zerreißen. Die müssten auseinanderfliegen. Das ist alles zu schnell. Es ist nicht genug Schwerkraft da von der Materie, die man sieht, als dass das zusammenhalten könnte. Darum hat man angenommen, es gibt noch irgendeine Materie, die man nicht sieht, die aber Schwerkraft hat und die das Ganze zusammenhält. Und das ist die Grundidee der dunklen Materie. Aber wie gesagt, mehr dazu beim nächsten Mal. Jetzt wissen wir, woraus eine Galaxie besteht. Wir haben darüber geredet, wie sie sich dreht und wie das mit den Spiralarmen ist. Wir haben jetzt auch schon gespoilert, wie das Ende von Galaxien aussieht. Wie sie sich ernähren, haben wir noch geredet. Ja? Also, dass Galaxien andere Galaxien auffressen, also kleine Galaxienkollisionen. Das macht nicht nur unsere Milchstraße, auch die anderen Galaxien sind Kannibalen. Dadurch wachsen Galaxien, die werden größer, solange die Galaxien, die man auffrisst, klein genug sind. Aber wenn sich jetzt zwei Galaxien gegenseitig fressen möchten, die gleich groß sind oder ähnlich gleich groß, dann kommt das Ende einer Spiralgalaxie. Was läuft denn da ab?
Naja, also eigentlich verschmelzen die beiden zu einer größeren, also sie fressen sich eigentlich gegenseitig, nur dass es keinen klaren Gewinner gibt, sondern es entsteht eigentlich eine vollkommen neue Galaxie. Und dabei kommt es auch vor, dass wirklich nichts kollidiert, sondern sie streifen sich nur so, also die fliegen einfach aneinander vorbei und werden halt zu einem großen Ganzen.
Galaxien sind eigentlich so leer, die Sterne sind so extrem weit voneinander weg, dass dabei kaum oder vielleicht gar keine Sterne zusammenstoßen. Die Galaxien vermischen sich einfach, aber es gibt doch eine große Änderung. Du hast vielleicht zwei große Spiralgalaxien, wie die Milchstraße und die Andromeda, die sich dann vermischen. Aber das hat dann schon noch eine Auswirkung. Die schauen dann anders aus.
Die waren ja so eine Kugelgalaxie.
Genau, man nennt diese Dinger elliptische Galaxien. Das sind ziemlich kugelförmig und das ist eigentlich so ziemlich auch gleichzeitig Leben und Tod für die Galaxie gleichzeitig.
Denn sie wird ja eigentlich größer, aber wenn zwei Galaxien verschmelzen, dann kommt es dazu, dass die ganzen Gase sich halt wieder ansammeln, dann entstehen die ganze Zeit Sterne, aber irgendwann gibt es halt kein Material mehr, wodurch Sterne entstehen, also stirbt die Galaxie dadurch aus. Also am Anfang wirkt es so, als würde die Galaxie komplett aufleben, aber am Ende stirbt sie einfach nur einen langsamen Tod.
Weil eben kein Gas mehr da ist, aus dem neue Sterne entstehen können. Denn bei so einer wilden Kollision von den Gasen, und die kollidieren ja wirklich, da wird einfach alles, was brauchbar ist, aufgebraucht. So eine elliptische Galaxie, wie man die da nennt, die leuchtet einfach dann weiter mit den Sternen, die sie hat, und es kommen keine neuen dazu und wird älter und es wird dort immer langweiliger. Also die Gase, die verschmelzen dann recht schnell, die Sterne treffen fast gar nicht aufeinander. Was ist mit den schwarzen Löchern?
Ich will nur fragen, was passiert denn mit den Planeten in der Galaxie?
Das gleiche wie mit den Sternen. Die kriegen einen super Sternenhimmel. Also wenn wir das sehen könnten, die Andromeda-Galaxie, wie die immer näher rückt, wie dann ein riesiger Bereich des Himmels von der Andromeda-Galaxie überdeckt wäre, das würde grandios ausschauen. Aber es würde uns nichts passieren. Also das Weltall ist so leer, dass es praktisch zu keinen Zusammenstößen kommt. Ah ja, Zusammenstöße. Was stoßt denn zuletzt zusammen bei so einer Galaxienkollision?
Die schwarzen Löcher. Andromeda-Galaxie hat halt so ein schwarzes Loch, das ca. 25 mal schwerer ist als das von der Milchstraße. Aber nichtsdestotrotz, da die beiden im Zentrum sind und die Galaxien sich auch im Zentrum zusammentun, verschmelzt halt auch die beiden schwarzen Löcher und werden zu einem größeren.
Und das kann ganz schön lange dauern. Wir haben, glaube ich, in der Nähe von unserem schwarzen Loch in der Milchstraße auch noch ein kleineres, das irgendwo übergeblieben sein dürfte von so einem kannibalischen Akt, wo wir eine Kleingalaxie gefressen haben. Also ich weiß nicht, wie sicher das schon ist, aber es gibt eben Daten, die darauf hinweisen, dass so eine solche schwarze Lochverschmelzung noch nicht ganz fertig stattgefunden hat. Das dauert nämlich wirklich, wirklich lange, bis sich die überhaupt finden.
Oder könnte es vielleicht nicht auch so ein größerer Stern sein, weil ich habe irgendwann mal gehört, dass es so Sterne gibt, die auch um unser schwarzes Loch kreisen.
Das war der erste Nachweis tatsächlich, dass es wirklich ein schwarzes Loch dort geben muss, weil man hat die Masse ausgerechnet durch die Bahnen dieser Sterne, S1 und S2 waren das, und man ist draufgekommen, dass das wiegt 4 Millionen Sonnenmassen, das kann nur ein schwarzes Loch sein, das gibt es nicht anders. Aber nein, in einem gewissen Abstand gibt es tatsächlich ein anderes Objekt, das eigentlich ein schwarzes Loch sein muss.
Bei einer Kollision von zwei schwarzen Löchern, halt Verschmelzung, kann ja auch es insgesamt an Gewicht verlieren, halt wenn es verschmelzt.
Du hast völlig recht, da passiert nämlich was.
Ja, und zwar nicht nur kommt es zur Verschmelzung, sondern auch dadurch, dass es halt so eine starke Raumzeitverzerrung gibt oder Raumzeitkrümmung eigentlich, kommt es dazu, dass so starke Wellen abgegeben werden und dadurch, dass bei der Verschmelzung geht, dann halt ein bisschen was weg. Aber es ist jetzt auch nicht so viel.
Ja, einige Sonnenmassen, wenn zwar stellarisch, also einige Prozent eigentlich von dieser Kollision. Und das ist eben das, was man mit Gravitationswellendetektoren misst, wie wir in der letzten Folge besprochen haben.
Also bei uns wurde ja auch einmal nachgewiesen, dass zwei schwarze Löcher kollidiert sind, weil es gibt ja dieses LIGO-Observatorium und das hat mal Gravitationswellen registriert wie zwei schwarze Löcher mit so circa 30 Sonnenmassen kollidiert sind und das war halt auch ein Nachweis, dass schwarze Löcher auch kollidieren können.
Ja, und da haben dann zum Schluss tatsächlich ein paar Sonnenmassen gefehlt. So, das war jetzt ganz schön viel zu unserer Galaxie als unsere flache Welt, aber sogar ein gutes Stück weniger groß und näher gibt es auch eine Welt, die für uns auch eine wichtige Welt ist, die flach ist.
Das Sonnensystem, ohne Pluto.
Okay, der Pluto ist ein bisschen exzentrisch, ein bisschen geneigt dazu, ganz richtig. Also alles, was weiter draußen ist als der Neptun, ist nicht mehr in dieser Scheibe, aber es gibt tatsächlich so einen scheibenförmigen Bereich, wo praktisch alle Planeten so in diesem Bereich sind. Also die fliegen nicht kreuz und quer rund um die Sonne herum, sondern es gibt so eine Ebene, wo alle Planeten sich bewegen.
Diese Ebene nennt man in auf Fachchinesisch auch Ekliptik.
Warum? Wie haben Sie sich das ausgemacht, dass alle Planeten in einer Reihe sind? Also quasi in diese Ebene der Ekliptik.
Unsere Milchstraße ist auch eine Scheibe und unsere Gaswolke oder unsere Staubwolke, wovon unser Sonnensystem entstanden ist, war halt auch so eine Scheibe und sie hat sich halt gedreht und als unser Sonnensystem entstanden ist, wird dieser ganze Drehimpuls mitgenommen. Bedeutet, dass sich auch die ganzen Planeten in einer Scheibe oder halt in der Ebene drehen.
Na, alles, was sich dreht, neigt dazu, eine Scheibe zu werden. Wenn man irgendwas schnell dreht, das wird so flach. Wenn man so Plastilin schnell drehen würde, würde es flach werden. Wenn man ein weiches Glas bei einem Glasbläser schnell dreht, wird es eine relativ flache Scheibe. Weil alles von oben und unten kann leicht reinfallen. Da ist es ja egal. Das fällt zusammen. Nur von außen, da wo man es dreht, da kann es schlecht hinein. Nach innen. Das heißt, es wird, wenn sich was schnell dreht, wird es immer scheibenförmig. Und deswegen ist auch unser Planetensystem weitgehend, zumindest bei den großen Planeten, eine Scheibe. Gut, das war's mit unserem Hauptthema. Jetzt fehlt natürlich noch ein Punkt.
Das Kepler-Astrolexikon.
So, der Kilian zieht heute unseren Begriff.
Stern.
Ach Gott, das ist ja einfach oder doch nicht so einfach. Was ist ein Stern?
Also ein Stern ist eine Sonne, hauptsächlich aus Wasserstoff bestehend.
Die sind manchmal ziemlich groß.
Heiße Gasbälle.
Also heiße Gasbälle, welche Kernfusion betreiben, damit sie nicht in sich zusammenfallen. Jedoch geht irgendwann der Brennstoff aus, dann fallen sie in sich zusammen.
Also das ist eigentlich genau eine vollständige Definition, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Genau wie der Mahadi gesagt hat, ein Stern ist ein Himmelskörper, das ist ein heißer Gasball, der in seinem Inneren, in seinem Kern diese sogenannte Kernfusion betreibt. Also der macht aus leichteren chemischen Elementen schwerere und dabei wird Energie frei. Aus Wasserstoff Helium oder aus Helium Kohlenstoff und Sauerstoff oder da gibt es noch mehr Brennstufen, aber genau wenn ein Stern das tun kann, dann nennt man ihn einen richtigen Stern und alles andere ist noch kein Stern oder kein Stern mehr oder kein richtiger Stern.
Genau gesagt geht dieser Prozess bis Eisen erreicht wird, danach geht es halt nicht mehr weiter.
Stimmt, weil wenn man Eisen fusionieren würde, würde man Energie verbrauchen und das gibt keine Energie mehr her. Also da gibt es dann schon eher Energie her, wenn man es spaltet, so wie beim Uran, wenn man das spaltet, dass Energie rauskommt.
Könnte ein Stern theoretisch eigentlich Eisen spalten, um da wieder Energie zu bekommen?
Energie kriegt er nicht, beim Eisenspalten kriegst du keine Energie raus, aber ein Stern spaltet tatsächlich einmal Eisen in der Phase während der Supernova. Also während dem Kollaps zur Supernova wird alles an Atomkernen, auch die schweren, komplett wieder zermanscht. Und da bleibt ja nicht dann nichts mehr über vor der Supernova-Explosion. Es gibt auch so halbe Sterne, die keine richtigen Sterne sind.
Und zwar sind das diese braunen Zwerge, die, also so Semisterne. Sie wollten Sterne werden, aber sind noch nicht groß genug, dass sie halt Kernfusion betreiben können.
Ja, das sind alle Sterne so, wenn wir jetzt sagen, vergleichst du das mit der Masse vom Jupiter. Ein Himmelskörper, so ein Gasball, muss 80 Mal so schwer sein wie der Jupiter, damit es ein Stern ist. Sonst funktioniert es nicht. 80 Mal so schwer wie der Jupiter, damit es ein Stern ist. Da geht es gerade so, dass Kernfusion beginnt. Wenn er aber 13 Mal ungefähr so schwer ist wie der Jupiter, dann ist schon kein richtiger Planet mehr, sondern dann kann der sogenannte Deuteriumfusion machen. Das ist also eine spezielle Form von Wasserstoff, wo noch ein Neutron dranhängt. Also der hat einen schwereren Atomkern und da ist nur ganz wenig in einem Stern drinnen und das kann so ein bisschen Fusion betreiben. Man kann aus Deuterium kann dann Helium fusioniert werden. Das gibt aber nicht besonders viel Energie her. Die glimmen so dahin mit 1000, 1500 Grad, leuchten also nie so richtig, sondern sind mehr so ja, Wärmeplatten, also Wärmekugeln. Und das nennt man eben dann noch nicht einen richtigen Stern. Also braune Zwerge sind sowas zwischen Planeten und Sternen.
Jetzt, wo Sie über Jupiter und braune Zwerge reden, wie würde es eigentlich ausschauen, wenn anstelle vom Jupiter genau in dem Orbit eigentlich ein brauner Zwerg wäre? Oder halt so ein Stern eigentlich so?
Ja, also dann hätte man, würde man mit in einem Doppelsternsystem leben. Ich weiß nicht, ob das himmelsmechanisch funktioniert, dass wir zwischen zwei solchen Sternen überleben würden. Ich glaube, da hätten wir ein Problem. Das wäre einfach von der Masse her viel zu extrem. Der müsste weiter weg sein. Wenn dieser Jupiter weiter weg wäre, dann würde es das schon geben. Also es gibt Planetensysteme, da kreisen Planeten um einen Stern und das ist aber ein Doppelsternsystem und der zweite Stern ist relativ weit weg und dann hat man tatsächlich zwei Sterne, zwei Sonnen, eine große, um die man kreist, und eine schwächere, die eben so dann weiter weg ist von diesem Planeten. Das gibt's tatsächlich.
Also wenn der Stern zu nahe wäre, würde es passieren, dass die Erde theoretisch zerrissen wird, weil die eine Gravitation stark ist und die andere auch. Also dass die Erde so in die Länge gezogen wird.
Zerrissen eigentlich nicht. Die wird entweder rausgeschleudert werden oder in einen der beiden Sterne stürzen. Das wäre so das Ende.
Wäre es möglich, in so einem Doppelsternsystem zu leben?
Das ist nicht ausgeschlossen. Also es könnte, wenn eben der Planet passt, könnte durchaus Leben auf so einem Doppelsternsystem, auf einem Planeten existieren. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen.
Was würde passieren, wenn der Jupiter jetzt verschwinden würde?
Ja, das wäre nicht gut. Da würde das ganze Gefüge im Sonnensystem durcheinander kommen. Du musst einmal denken, im Jupiter selber ist 2,5-mal so viel Masse wie in allen anderen Planeten, die die Sonne umkreisen, zusammengenommen. Das wäre, also da wird sich die gesamte Dynamik des Sonnensystems schlagartig komplett ändern. Das müssten wir in einer Simulation durchspielen, aber ich glaube, da würden also die Bahnen der Planeten komplett durcheinander kommen. Da könnte alles Mögliche passieren. Das ist ganz schön kompliziert, dann was alles passieren würde. Also, es ist gut, dass wir einen Jupiter haben, dass er nicht verschwindet. Und bei der Aufnahme des Outros im Astrokurs ist leider was schiefgegangen, darum muss ich das jetzt alleine zu Hause machen. Das ist also das Ende der 58. Folge von Astronomie am Kepler. Ich hoffe, es war interessant, mal mehr über die Scheiben, in denen wir leben, zu lernen in unseren flachen Welten. Wenn dich auch andere Themen der Astronomie interessieren würden, die wir noch nie behandelt haben, schreib uns einfach auf www.keplersternwarte.at, schreib uns auf Instagram, auf Threads, auf Blue Sky oder wo immer du uns findest. Der Podcast wird auch automatisch auf YouTube geteilt, auch dort kannst du uns Kommentare schreiben oder eben Fragen stellen, die wir dann gerne im Kurs beantworten. Wie angekündigt, wird es in unserer nächsten Folge in 2 Wochen dann um die dunkle Materie gehen. Damit haben wir es für heute. Also, ciao und bis zum nächsten Mal bei